Im Hamburger St. Georg Krankenhaus hat man geguckt, wer einen Herzinfarkt hatte. Die hat man gecheckt auf Diabetes. Und da war die Rate des unentdeckten Diabetes, der so in dem Vorfeld herumschwappte, deutlich vermehrt. Das heißt, die Menschen, die in diesem Vor-Diabetesfeld liegen, die haben schon erhöhtes Risiko für Nervenschäden und für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und dann frage ich mich, okay, wir haben zwar ab 126 Diabetes, wenn aber 100 bis 126 auch nicht gesund ist, aber ich noch keinen Diabetes habe, dann wäre sozusagen die Schlussfolgerung, ach, ich habe erst 115 bis 120, dann ist ja gut. Falsch.
Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
In Deutschland leben mehr als 8,5 Millionen Menschen mit Diabetes Typ 2 und in Österreich und in der Schweiz sieht es nicht sehr viel besser aus. Und jeder fünfte Deutsche hat einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Wir reden heute mal über Glucose im Blut, über Blutzuckerspiegel. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir Dr. Matthias Riedl. Herzlich willkommen.
Moin, danke. Ja.
Herr Dr. Riedl ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Er ist bekannt als Ernährungsdoc. Er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt und außerdem ist er Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund. Und er hat gerade ein niegelnagelneues Buch wieder veröffentlicht. Der Glucose-Masterplan. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an den Hafer-Masterplan. Ein wunderbarer Fahrplan für ein gesünderes Leben. Und ich finde auch diesen Glucose-Masterplan eine gute Vorlage für alles Mögliche, was man besser machen kann. Jetzt habe ich uns mal schon mal was Nettes mitgebracht. Wie man sieht, die Erdbeeren duften schon. Ganz fantastisch. Wir haben Blaubeeren, wir haben Himbeeren, wir haben Beeren. Das alles spielt dann noch eine Rolle im weiteren Zusammenhang, wie gesund die nämlich eigentlich sind und was sie mit unserem Blutzucker machen.
Genau, das duftet total aromatisch, da mein letztes Mittagessen jetzt auch schon ein bisschen her ist, habe ich immer so den Reflex, da einfach so reinzugreifen. Die sind wirklich toll schon, muss man sagen. Das, was wir riechen, sind ja die sekundären Pflanzenstoffe, die bei uns gesundheitliche Effekte erzielen. Und darauf kommen wir ja auch nochmal. Und mir ging es bei dem Glucose-Masterplan darum, das ist halt der Hebel, nicht nur abzunehmen, nicht nur Krankheiten zu verhindern, sondern auch fitter zu sein. Weil wenn wir nämlich den Zucker sowohl im Essen als auch im Blut im Griff haben, dann haben wir tatsächlich einen wichtigen Hebel angesetzt. Und deshalb ist es sozusagen die Fixierung auf, die Reduzierung auf das Wichtigste. Und meine Erfahrung also in den Jahrzehnten in der Ernährungsmedizin ist einfach, je einfacher wir das gestalten, je simpler es ist, desto größer der Erfolg und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es auch gemacht wird und es auch richtig umgesetzt wird. Und deshalb der Glucose-Masterplan. Also, und man muss auch nochmal, die Zahlen sind ja erschreckend, ne? Und es ist so, wenn man dann so die 60-, 70-Jährigen anguckt, dann hat jeder Dritte irgendeine Störung in diesem Bereich. Das heißt, der es dann noch nicht hat, wenn er jünger ist, der läuft Gefahr, es zu bekommen. Und deshalb lohnt es sich für jeden, den Zuckerstoffwechsel zu optimieren. Fürs Gewicht, die Fitness oder die Krankheit.
Und bevor wir gleich einsteigen, nochmal der Hinweis, dass wir natürlich heute auch wieder einen Ernährungsmythos aufklären. Wir beantworten wieder eure Fragen und wir haben zum Schluss wieder ein wunderbares Rezept. Herr Riedl, wann ist denn der Blutzucker zu hoch?
Ja, interessanterweise war der, als ich junger Arzt war, bei 140. Ab 140 war dann Diabetes erst. Das hat man dann mit der Zeit revidiert. Und meiner Meinung nach steht da irgendwann auch nochmal eine Revidierung bevor. Jetzt ist es so, dass wenn ich ab 126 ist es Diabetes, nüchtern gemessen, so. Und vor vielen Jahren, also als ich vor 30 Jahren oder so war es 140 und da hat man sich gewundert, wieso? Die Leute haben noch unter 140, aber hatten schon Folgeschäden durch den Diabetes. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir einfach den Grenzwert reduzieren. Jetzt haben wir das Problem, ab 126 ist es halt Diabetes und die Leute zwischen 100 und 126 haben zwar kein Diabetes, aber sie haben doch einen dauerhaft erhöhten Blutzucker. Aber normal hat man eigentlich irgendwie 80, 90 Blutzucker nüchtern. Und wenn man da nur lange genug rumkrebst zwischen 100 und 126, dann stellen wir fest, oh, Die Arterienverkalkung wird beschleunigt. Und wenn man mal guckt, wer jetzt zum Beispiel, das hat man in St. Georg gemacht, im Hamburger St. Georg Krankenhaus hat man geguckt, wer einen Herzinfarkt hatte. Die hat man gecheckt auf Diabetes. Und da war die Rate des unentdeckten Diabetes, der so in dem Vorfeld herumschwappte, deutlich vermehrt. Das heißt, die Menschen, die in diesem Vor-Diabetes-Feld liegen, die haben schon erhöhtes Risiko für Nervenschäden und für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und dann frage ich mich, okay, wir haben zwar ab 126 Diabetes, wenn aber 100 bis 126 auch nicht gesund ist, aber ich noch keinen Diabetes habe, dann wäre sozusagen die Schlussfolgerung, ach, ich habe erst 115 bis 120, dann ist ja gut. Falsch.
Nicht gut.
Weil daraus entwickelt sich der Diabetes. Und deshalb wäre ich eher dafür, dass wir irgendwann zu der Diagnose auch Prädiabetes kommen, weil das ist eine Vorstufe von Diabetes. Das muss nicht unbedingt in Diabetes übergehen, stellt aber für sich ein Risiko fürs Gefäßsystem dar. Und besser und gesünder und normal ist es halt unter 100.
Wie sieht das mit dem Langzeitwert aus?
Ja, beim Langzeitwert, der ist so der normale Wert, 5,5, 5,3, 5,6. Auffällig ist es dann, wenn es auf 6% hochgeht und ganz als Diabetes können wir das als 6,5 dann ganz sicher klassifizieren. Mhm. Ja, alles über 6,5 ist ganz sicher Diabetes. Das hat man früher auch anders gemacht. Es gibt auch manche Menschen, die haben einen falsch hohen Langzeitwert, den HbA1c. Da muss man, am Ende muss man beides angucken, wie der Blutzucker ist. Aber auf alle Fälle würde ich mal sagen, ein bisschen weg von den starren Grenzwerten hingucken. Steigt der HbA1c, der Langzeitwert, jedes Jahr an? Ja, wenn ich aus so einer Familie komme, wo Diabetes häufig ist und ich habe 5,6, dann 5,7, dann 5,8, 5,9, dann sage ich, ja, ist eine Entwicklung.
Dann weiß ich, wo ich hingehe.
So, dann würde ich sagen, okay, wenn es jetzt immer schlechter wird, dann ergreife ich jetzt die Maßnahmen. Je früher man Maßnahmen ergreift, desto besser.
Jetzt haben Sie die Risiken ja eigentlich schon umrissen. Waren noch irgendwelche, die Sie jetzt nicht aufgezählt haben?
Also wir haben gesagt, die Nervenstörung, das ist ganz wichtig. Und die Nerven gehen dann tatsächlich zugrunde. Also da muss man sagen, wir haben nichts in der Hand, wenig in der Hand, um diabetesbedingte Nervenschäden wieder zurückzuführen. Also deshalb, und ich weiß, dass daraus schwere Schmerzen entstehen können, wenn man da nicht aufpasst. Taubheit natürlich auch, das ist auch nicht schön, weil man natürlich dann verletzungsgefährdeter ist und noch Fußfehlstellungen sich entwickeln können, Wunden und so, dann haben wir das erhöhte Infarktrisiko. Und dann setzt der Diabetes als eine entzündliche Erkrankung und auch schon leicht erhöhte Blutzuckerwerte fördern die Entzündlichkeit bei uns im Körper. Der setzt den kleinen Gefäßen zu und die haben wir in der Niere und in den Augen. Und das sind die beiden Organe, die dann sehr, sehr, sehr empfindlich darauf reagieren. Die Nierenleistung nimmt ab und wir haben auch eine höhere Gefahr für Netzhautschädigung. Das sind so die wichtigsten. Es gibt noch viele andere Dinge, die damit in Zusammenhang stehen, wenn man jetzt sagt, okay, welche Krankheiten haben Menschen mit Zuckerstoffwechselstörung noch mehr? Die haben mehr Depressionen, die haben mehr Krebs. Und wir kommen immer mehr dazu, dass unheimlich viele Erkrankungen von dieser Zuckerstoffwechselstörung her mit beeinflusst wird. Und deshalb ist das auch eben mein Anliegen, weil ein Großteil der Bevölkerung ist davon mehr oder weniger auch betroffen oder wird davon betroffen sein. Auch die Menschen, die Übergewicht haben, profitieren vom im Griff bekommen des Kohlenhydratstoffwechsels.
Ist das den Menschen bewusst?
Nein. Das ist, wir haben ja auch noch eine hohe Dunkelziffer, die ist so, wenn wir mal gucken, wir haben so am Starnberger See 6% Diabetiker, in den einigen Ostländern haben wir bis zu 15% und dann kommen nochmal 20% Dunkelziffer teilweise drauf und dann haben wir eine Steigerung der Diabetesrate und gerade bei den Jungen unter 50 nimmt die Zahl der Kohlenhydratstoffwechselstörung drastisch zu. Das liegt einfach an der neuen Lebensweise. Die über 50-Jährigen haben auch noch mal eine andere Jugend gehabt. Die sind auch noch mal zu Fuß zur Schule gelaufen. Das muss man ja heute nicht mehr.
Das ist jetzt auch wieder in. Doch,
kommt
da,
wieder.
Doch. Ja.
Also weniger Mama-Taxi.
Es ist jedenfalls, die Eltern haben das schon in den Blick genommen. Muss sie verteidigen, die jungen Eltern.
Und das ist gut, das kommt, das muss auch sein. Ja, die Kinder müssen ja gestärkt werden durch der Eigeninitiative. Aber tatsächlich ist es auch so, dass die Zunahme von Kohlenhydratstoffwechselstörungen über 50 tatsächlich nicht mehr so schnell steigt wie bei den unter 50-Jährigen. Ich glaube, also gibt keine konkrete Erklärung dafür, aber ich glaube, ab 50 zieht man Bilanz und merkt, oha, Cousin ist krank, da ist vielleicht schon jemand gestorben. Und dann überlegt man sich, okay, ich habe auch schon vielleicht den einen oder anderen Einschuss. Und dann denkt man nach, jetzt muss ich mal hier was tun. Ja? Das ist das eine. Und die gucken, die hören natürlich auch den Podcast. Und die gucken, die lesen die Bücher. Das tun mehr Ältere.
Ja, tatsächlich, glaube ich, weil die Einschläge näher kommen im Umfeld.
Ja, und dann tun die das.
Ja, genau.
Die Jüngeren denken noch so, wie, ich war immer gesund, das wird auch so bleiben.
Genau. Ja.
Nee, an alle Jüngeren gerichtet, das bleibt nicht so. Tipp, guckt euch die Krankheiten eurer Eltern an und guckt, was man dagegen tun kann. Weil 75% der Krankheiten ist eben genetisch. Aber den Lauf dieser Genetik kann man noch beeinflussen, indem man sich entsprechend verhält und ernährt. Ja, und die Leute wissen es nicht. Und wir erleben ganz viele Menschen, die Übergewicht haben oder so im Risiko stehen, dass die das gar nicht checken und gar nicht damit rechnen, dass sie Diabetes bekommen. Diabetes ist eine schleichende Erkrankung. Und dieser Prädiabetes, den merkt man noch schon gar nicht. Manchmal tun die Nerven weh. Und dann merkt man, oh hey, die Ursache ist dann eine Kohlenhydratstoffwechselstörung.
Und letztlich kriegt man es ja nur mit, wenn man zur Vorsorge geht, wenn das Blut mal untersucht wird.
Ganz
sonst,
genau.
Ja. Man sieht es nicht, man riecht es nicht.
So ist es.
Es ist einfach dann trotzdem da.
Also das, was im Lehrbuch steht, ja, dass der Blutzuckerspiegel irgendwann ganz hoch ist und man dann müde wird und,
ja,
und
aber
viel Wasser lassen.
Kann auch im Frühling liegen. Es gibt immer so viele, das Leben ist anstrengend, es gibt so viele Gründe, warum man müde
richtig.
Ist oder
und man
erschöpft.
Gewöhnt
oder
sich, genau, man gewöhnt sich vielleicht dran und merkt es gar nicht, dass der Blutzucker so hoch ist. Und dann ist es auch wirklich der Blutzucker richtig hoch.
Mhm. Ja. Ich habe ganz interessant hier gefunden in dem Buch einen Selbsttest. Also der ist tatsächlich hier ganz herkömmlich zum Ausfüllen.
Ja.
Und da stehen dann so Fragen drin, wie alt sind Sie? Wie oft fühlen Sie sich negativ gestresst? Gibt es in der Familie Diabetes? Wie oft treiben Sie Sport etc.?
Ja.
Und dann kann man das ankreuzen. Ich habe das mal auf so einen Extrazettel gemacht, um nicht gleich das Buch hier zu verkrickeln.
Ja.
Ja, und dann gibt es eben eine Auswertung und das ist ganz interessant. Ist man gefährdet? Ist man wirklich sehr gefährdet oder ist man wirklich irgendwie gut dran und
Wie viele Punkte kamen denn da raus?
Das sage ich nicht. Aber ich sage, dass ich ein Problem mit dem Blutzucker habe. Also ich bin leider eine von denen, die das nicht rechtzeitig gemerkt hat.
Also gebranntes Kind quasi.
Ja, genau. Ja. Und deshalb ist mir das auch so ein großes Anliegen, dass wir heute drüber sprechen.
Und ich bin auch ein großer Fan von Selbsttests. Es gibt so auch größere Tests von den Fachgesellschaften. Aber das ist was ganz Einfaches, was man in Sekundenschnelle ausgefüllt hat. Und es zeigt eben einfach, ob man im Risiko ist oder nicht. Ein wichtiger Faktor ist einfach das Alter. Je älter wir werden, desto instabiler wird halt der Kohlenhydratstoffwechsel. Und eben sich bewusst machen, welche Verhaltensweisen denn das auch noch fördern können. Ne? Das ist sehr wichtig.
Wie funktioniert denn jetzt dieser Masterplan?
Also es sind 4 Wochen gesünder, fitter Masterplan, Glucose-Masterplan. Also die erste Woche, da geht es darum, einfach sich klar zu machen, dass der Kohlenhydratstoffwechsel, dass der Pausen braucht. Das ist wahrscheinlich mit einer der Basismaßnahmen überhaupt. Und das habe ich deshalb in den Masterplan an den Anfang gestellt, weil das ist vielleicht ein hohes Wort, aber es ist ein Gamechanger ist. Wahrscheinlich ist das Weglassen von Pausen zwischen den Mahlzeiten einer der wichtigsten Gründe für die Überforderung dieses Kohlenhydratstoffwechsels. Und da ist es einfach so, wir müssen nach dem Essen, wir müssen dann wieder mit dem Blutzucker runterkommen und dann muss das System auch mal einen Moment Pause haben. Ständig in der Überforderung zu sein, ist nicht nur für den Kohlenhydratstoffwechsel dramatisch. Es ist so, einmal muss die Bauchspeicheldrüse unheimlich viel arbeiten, Insulin herstellen und das ausschütten. Zum anderen führt dieses ständige Essen dazu, dass die Leber und die Bauchspeicheldrüse verfetten. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse muss sich ständig darum kümmern, dass das Blut geklärt wird von dem vielen Zucker da drin, ohne Pause. Und wo kommt der Kram hin? Der kommt ins Fettgewebe, der kommt in die Leber und irgendwann läuft es über auch in die Bauchspeicheldrüse. Das heißt, wir würgen das Organ Bauchspeicheldrüse mit diesem ständigen Essen ab. Und die Bauchspeicheldrüse ist sehr empfindlich, die verträgt nur wenige Prozent mehr Fett. Das sieht man der noch gar nicht richtig an, aber das reicht. Die ist nicht so gutmütig wie die Leber. Deshalb ist das das Allererste. Das heißt, gucken, wie kann ich Pausen reinbringen? Mache ich vielleicht sogar Intervallfasten oder schaffe ich es, Snacking zu reduzieren? Das ist also für die erste Woche Aufgabe genug. Und viele würden sagen, ja klar, mache ich. Aber der Teufel steckt im Detail. Mach das mal eine Woche. Halte das mal eine Woche durch und guck, auf welche Probleme du stößt. Das wird hier in der ersten Woche auch gut dargestellt, wie man das umgeht, wie man das verhindert, dass man ständig irgendwie doch zum Essen greift. In unserer Gesellschaft ist das ja auch eine Gewohnheit. 60-70% der Bevölkerung snacken. In Amerika ist es noch viel schlimmer. Da snacken 90% und ich setze noch einen drauf. Bei den Amerikanern ist es so, wenn man die snacken, die 90% fragt, stört dich das am Tage? Dann sagen die, ja, 60% der Snacker sagen, es stört mich beim Arbeiten das ständige Denken ans Essen. Da muss man mal sehen, was man damit alles kaputt machen kann. Ne? Von der Bauchspeicheldrüse gar nicht zu sprechen, wie die bei der Arbeit gestört ist. Ne?
Aber es gibt hier ja sehr konkrete Anleitungen, wie man durch diese Wochen kommt.
Ja.
Und dann gibt es auch natürlich wunderbare Rezepte, damit man auch weiß, was man in der Zeit am besten essen soll.
Richtig, genau. Das habe ich auch gelernt. Das habe ich auch von den Patienten gelernt. Das heißt, wenn ich mit meinem alten Rezeptrepertoire, also mit meinen, ja, genau.
Das haut nicht hin.
Elisabeth Jessen den Kopf,
genau.
Mit meinen alten Gewohnheiten koche, dann kriege ich zwei Dinge nicht zusammen. Man muss tatsächlich Neues in die Küche mit einführen und es einfach mal beherzt ausprobieren. Und dafür, also das habe ich tatsächlich von meinen Patienten gelernt, die immer gesagt haben, und wie mache ich das, wie setze ich das um, gib mir Rezepte, sage ich. Ich habe es dir doch alles erklärt, das war so vor 20, 30 Jahren habe ich das noch gedacht. Du musst es doch jetzt einfach nur umsetzen, aber das geht im Alltag nicht. Mhm. Da braucht man Rezepte, Ideen, Anregungen.
Genau, ja. Das hilft jedenfalls ungemein und man macht nicht so leicht was falsch.
Genau.
Was würden Sie denn sagen, Sie wissen es ja, was sind denn die Top-Lebensmittel, den Blutzucker stabil zu halten?
Ja, also Top-Lebensmittel sind ganz klar Mandeln oder, wenn man Mandeln nicht mag, tatsächlich auch Walnüsse beispielsweise, Pistazien, Haselnüsse, da muss man so, ich persönlich finde Mandeln einfach sehr gut, sie sind sehr, sehr gut erforscht auch. Ich mag auch den Geschmack, also das ist so, das führt mich auch zu meinem Laster, dem Marzipan-Essen, portioniert und das liegt nicht abends in einem Schälchen, sondern wenn ich noch eins essen will, muss ich aufstehen, auch ein guter Tipp. Das liebe ich. Neulich hat mir ein indischer Mitarbeiter indisches Marzipan mitgebracht. Okay. Die machen das aus Cashewnüssen, ist klar. Ne?
Ja klar, haben
wir. Schmeckt total skurril, aber hat tatsächlich auch so ein Marzipan-Geschmack. Das ist komisch, ja, also Cashew-Marzipan. Aber so hat jedes Land sein eigenes. Also das wären Hülsenfrüchte, Mandeln beispielsweise. Für mich wäre schon Platz 3 auch dann Hafer. Also wenn ich jetzt so Plätze machen wollte.
Also Mandeln, Hülsenfrüchte, Hafer.
Ganz genau. Grünes Blattgemüse. Mhm. Und ich betone das nochmal tatsächlich, ist das der Ursprung unserer Ernährung. Also in unserer Folge taucht immer wieder auf, dass grünes Blattgemüse tatsächlich mit zur Basis unserer Ernährung gehört. Das Grüne war mal die Haupternährung der menschlichen Vorfahren. Und die Kollegen Berggorillas sind noch dabei geblieben. Also die essen wirklich viel Grün ohne Ende und sind noch reine Vegetarier. Die machen das sehr, sehr gut. Die sind dabei geblieben. Der Rest ist davon abgekommen. Dann sind es Lauchprodukte, also jetzt Knoblauch. Der hat ja eine direkte antidiabetische Wirkung, antientzündlich, aber auch gegen die Begleiterscheinung von Diabetes sehr gut wirksam. Aber alles mit Lauch, König natürlich Knoblauch, ganz klar. Und die Lauchgewächse, finde ich persönlich auch Eier als Eiweißträger, weil wir brauchen Eiweiß. Eiweiß hilft mit dem Blutzucker zu glätten, hält uns lange satt und ermöglicht es uns auch diese langen Pausen zwischen den Mahlzeiten einzuhalten. Deshalb sind Eier wirklich ein gut verfügbares, sehr gesundes Lebensmittel. Und die Frage ist, esse ich jetzt lieber zwei Eier oder esse ich Fleisch? Dann würde ich sagen, bevor du jetzt irgendwie ein Schweineschnitzel isst, da isst du lieber zwei Eier. Da bist du auf der sichereren Seite, weil wir haben ja von der antidiabetischen Wirkung der Lebensmittel, die wir jetzt auch zeigen und die den Blutzuckerspiegel glätten, haben wir ganz rechts bei der ganz gesunden Seite haben wir Hülsenfrüchte, Mandeln, ja, und dann kommen wir nachher auch zu klar Blattgemüse. So, dann kommen wir jetzt ein bisschen schon zur Mitte. Da haben wir dann Fisch, ja, auch noch günstig durch die Fischöle auch, und der rote Farbstoff des Fisches wirkt auch zusätzlich sättigend. Das ist auch noch was wir gut und gerne mitnehmen. Dann kommt weißes Fleisch, Eier. So, und dann überschreiten wir die Mitte und dann sind wir dann halt bei rotem Fleisch. Das ist je nach Menge auch dann schon wieder Diabetes fördern, bis hin zum Schweinefleisch oder Wurst. Und da sind wir dann am Ende der Fahnenstange, wo es eigentlich ungesund wird. Habe ich an alles gedacht? Was?
Nein, das zuckerarme Obst steht hier
ja,
noch.
Ja, natürlich.
Und deshalb steht ja auch hier ein
Obstteller.
Wie blöd.
Ja, genau. Das ist ja auch das, was hier vor mir hin duftet.
Ja, genau.
Man sieht den Elefant nicht.
Habe ich den richtig ausgesucht?
Ja, also
zuckerarm?
Genau. Wir haben hier zuckerarme Beeren.
Ja, Himbeeren.
Ich mag sie alle. Ja. Die Brombeeren wachsen bei mir im Garten. Also wie gesagt, die habe ich auch gar nicht angepflanzt. Die waren da schon immer.
Ja.
Und die kriegt man auch nicht weg. Also, aber ist okay. Ich habe mich mit ihnen angefreundet als Gartenelement. Sehr invasiv. Aber wenn die Früchte dann da sind, freue ich mich immer. Und in meiner Joggingstrecke im August ist das dann ja immer, da komme ich immer auch an einem mega Südhang Brombeerstrauch vorbei, da unterbreche ich das Joggen immer. Das ist ein Wahnsinn. Die sind dann so süß und so toll. Ich habe auch drei Blaubeersträucher jetzt in einem extra Hochbeet, weil in meinem wilden Garten sind die immer gestorben, weil sie sind nicht so durchsetzungsstark.
Okay.
Sehr, sehr empfehlenswert.
Ja.
Erdbeeren, da habe ich Walderdbeeren im Garten. Die wachsen überall,
ja,
ganz toll.
Die verbreiten sich auch gut selber. Ja.
Aber bringt nichts, ist nicht viel. Also in der Masse.
Aber
da
schmeckt
muss man
gut. Ja.
Super, ne? Das hier sind tolle Erdbeeren. Ich werde gleich auch mal welche essen. Und die Himbeeren, auch ganz toll. Was der Effekt ist, sind die sekundären Pflanzenstoffe für den Kohlenhydratstoffwechsel. Und das ist die Zuckerarmut in Verbindung mit dem, was an sonstigen Vitaminen und Spurenelementen noch drin ist.
Jetzt habe ich die Blaubeeren natürlich auch nicht von ungefähr gekauft, sondern die haben Sie hier extra erwähnt.
Ja.
Die Blaubeeren, weil die besonders gut sind für Menschen, die ein Problem mit dem Blutzucker haben.
Genau.
Warum ist das so?
Ja, wir wissen eben aus Studien, dass wenn wir schauen, wie man sich ernährt, wenn man sagt, zum Beispiel Hülsenfrüchtekonsum ist mit einem negativen Risiko für Diabetes assoziiert, das ist für Blaubeeren ganz genauso. Mhm. Und natürlich sind die Blaubeeren, die durchgefärbt sind, besser.
Ja, das sind jetzt...
Welche sind das? Das sind die...
Die es jetzt gibt.
Ja, die es jetzt gibt.
Kulturheidelbeeren.
Ja, genau.
Also für die richtigen muss man schon in den Wald steigen oder auf den Berg klettern.
Genau.
Entschuldigung, ich habe mal eine probiert.
Ja,
schmeckt sehr, sehr gut,
genau.
Aber ist halt innen hell.
Das Problem ist, also...
Sie reden ja gerade.
Genau, ich rede weiter. Damit, wie gemein, jetzt isst sie hier alles auf. Aber ist gut. Die Blaubeeren, das ist ein schönes Beispiel dafür. Das, was wir sehen, ist eben die blaue Farbe. Das sind die Anthocyane. Und die sind sehr gut als sekundärer Pflanzenstoff, kennen wir das. Und die wirken positiv auf den Glukosestoffwechsel. Zusätzlich können natürlich die Ballaststoffe und die Antioxidantien da drin, weil natürlich beim gestörten Kohlenhydratstoffwechsel das Gefäßsystem leiden. Und diese Antioxidantien puffern die negativen Wirkungen eben ab. Also vor allen Dingen ist es auch so, wenn man Geschmack ins Essen bringen will, ins Müsli oder in den Joghurt oder in den Quark, dann ist es natürlich eine Alternative zu Zucker. Ja? Weil die bringen Geschmack rein und ein bisschen Süße, aber ich spare mir Zucker. Das sind also auch alles Lebensmittel, wo ich was ersetzen kann und Zucker sparen kann. Aber das Dilemma mit denen, ich nehme jetzt mal eine, das Dilemma mit diesen Blaubeeren ist eben diesen Heidelbeeren, die durchgefärbten enthalten natürlich mehr Farbstoff und dieser Farbstoff ist der Wirkstoff. So, und das Dilemma bei unserem Gemüse, aber auch den Früchten ist, die sind ja alle nicht mehr in der Ursprungsform da, die sind verzüchtet. Und wir wissen, dass natürlich der Gehalt an sekundären Farbstoffen, Pflanzenstoffen abnimmt und das ist schon schade. Aber wir haben halt nichts Besseres, wer Urformen noch züchten oder anbauen kann, die mehr Farbe beinhalten, es ist allemal gesünder. Ja, jetzt esse ich sie.
Schmeckt schon ganz gut,
schmeckt
oder?
Trotzdem gut. Ja. Mmh, schmeckt richtig gut.
Mhm. Sie verziehen aber das Gesicht.
Ja, wir haben, weil ich jetzt nur eine essen darf.
Ja.
Aber wir haben ja häufig auch immer die Diskussion mit, was esse ich denn abends? Was nasche ich denn da? Mhm. Dieses, ganz ehrlich, jetzt gibt es mir nochmal einen Grund, nochmal eine zu essen. So eine Blaubeere, das ist, ich würde das jeder Praline vorziehen und sogar meiner hochheiß geliebten Edelschokolade, die in kleinen Täfelchen serviert wird sozusagen. Die ist auch irre teuer, deshalb kann man nicht so viel auf einmal davon essen, das ist schon gut. Das hier ist ein Hochgenuss, das kann man sich abends auch nochmal nach dem Abendessen auf dem Sofa genehmigen, oder?
Ja, also da bin ich eher bei der Blaubeere als beim Chicorée, den Sie uns auch schon mal empfohlen haben.
Ja, die
also
Blaubeere, die ist ja auch sehr süß.
Ja, und dann ist man auch irgendwie zufrieden, finde ich, wenn man das...
Also teste ich mal die Himbeere dazu.
Ja, schmecken die schon? Ich habe noch ein Blatt dran.
Also... Das ist ein gesunder Snack.
Und wie ist mit den Brombeeren? Die haben ja auch sehr viel Farbe.
Ja, die Brombeeren auch super. Also die sind ja wirklich gut schon jetzt.
Ja.
Ne? Gut. Wo kommen die denn her?
Ja, ich glaube, die kommen aus Portugal oder aus Spanien. Ja, das ist der Nachteil.
Ja, das ist.
Aber ich brauche ja einen kleinen Vorführeffekt.
Ich weiß.
Aber die Erdbeeren kommen aus Deutschland.
Ja. Ja,
die gibt es jetzt schon.
Die sind die Deutschen schon, genau.
Ja, und die riechen wirklich fantastisch.
Die großen Plantagen, tatsächlich der großen Hersteller, das ist immer der Nachteil. Ne? Ich sehe die da auch in Südportugal, die wir hier kaufen, in hohem Wasserbedarf dann auch. Und die Stauseen in Portugal sind zu 20-50% nur gefüllt, trotzdem es gegossen hat in unwettermäßigen Ausmaßen. Das ist immer das Dilemma, das sehe ich auch so. Mhm. Es ist einfach doof, dass wir Menschen so viel sind. Dadurch belasten wir die Umwelt und man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt zum Beispiel diese portugiesischen Blaubeeren isst. Ne?
Also ich nehme auch gerne meinen Apfel aus dem alten Land, schon oft hier erwähnt.
Ja.
Hier aus dem großen Obstanbaugebiet.
Ja.
Finde ich es auch wunderbar. Ich schneide mir einen halben Apfel ins Müsli zu den Haferflocken. Ja. Das mag ich auch sehr gerne. Aber wenn dann noch so 3 Himbeeren reinfliegen oder 5 Blaubeeren, ist es natürlich nochmal, ist einfach ein bisschen spannender zu essen.
Genau. Also klar, der Hinweis nochmal auch aber regional, saisonal. Ne?
Wir gehen aber in die Jahreszeit, wo es halt auch hier dann alles in Hülle und Fülle gibt und das, das ist halt eine herrliche Zeit dann immer. Sowieso ist der Winter nicht so ganz meine Jahreszeit.
Skifahren, nicht so, ne?
Nee, Skifahren okay, aber es ist einfach schöner, wenn es länger hell ist und wenn man jetzt auch aus der Fülle der Natur wieder so schöpfen kann.
Ja, genau, das ist auch meine Jahreszeit, genau.
Jetzt habe ich da auch noch was gelesen, das würde ich auch gerne nochmal von Ihnen erklärt haben, der Essigtrick. Das klingt ja sehr magisch und was ist das genau?
Also es ist so, dass es Studien gibt, darüber wird aber auch noch diskutiert, die sagen, wenn ich Apfelessig als sozusagen vor dem Mittagessen oder vor dem Essen zu mir nehmen, natürlich verdünnt, um das Zahnschmelz zu schonen, dann kann das einen positiven Effekt auf die Blutzuckerwerte, Blutfette haben. Man muss jetzt nochmal größere Studien abwarten, aber möglicherweise bewahrheitet sich das, ob man damit jetzt tatsächlich 6, 7, 8 Kilo abnimmt, wie manche Stars behaupten.
Das ist ja im Moment gerade auch so in den sozialen Medien, so ein Hype nennt sich, glaube ich, dann auch Super Schluck, hat verschiedene Namen, also
auffallen um jeden Preis, genau.
Ja.
Dass dann der ein oder andere Star, das ist ganz häufig, sehe ich, wenn ich mir die Stars dann anschaue, dann steht dann irgendwo weiter unten auch, hat auch einen Personal Trainer. So, und vielleicht sogar auch einen Private Cook,
einen privaten Koch. Hat ein bisschen mehr als nur das Schlückchen Apfelessig.
So ist es. Die würde auch ohne Apfelessig dann abnehmen, wenn sie es wollte.
Okay.
Aber man kann es versuchen. Wer das nicht mag, ich mag persönlich Säure sehr gern beim Essen und setze auch, wir stellen heute auch ein Gericht mit Apfelessig vor. Und das erlässt natürlich den Salat vorm Essen mit Apfelessig beispielsweise im ganz anderen Licht erscheinen.
Aber ne? Es muss wirklich Apfelessig sein oder kann es auch Balsamico oder...
Ja, die Studien sind jetzt mit Apfelessig gelaufen, das muss man nochmal abwarten. Mhm. Ja, aber es spricht nichts dagegen, das einmal auszuprobieren. Und möglicherweise ist das ein Prinzip, was sich verfestigt. Also testen einmal und gucken, wie verhält es sich mit meinem Appetit und mit meinen Blutzuckerwerten. Es soll glättend wirken. Und deshalb habe ich es auch mit aufgenommen, weil das schon aus meiner Sicht schon eher vielversprechend ist.
Ja. Da stand aber auch drin, wenn man Wasser mit Zitronensaft trinkt, dann soll das auch einen gleichen oder ähnlichen Effekt haben.
Ja, darauf, das macht meine Kollegin Silja Schäfer, die macht das auch, die trinkt morgens Zitronenwasser. Ja. Das ist bei ihr so ein Standard, das macht sie auch schon seit mehreren Jahren, das kann man auch alternativ probieren.
Ja. Muss das denn morgens sein? Weil ich trinke zum Beispiel tagsüber gerne Wasser und mache dann einen Spritzer Zitrone rein. Muss es morgens sein oder sagen Sie mir jetzt bitte, dass ich das auch zur Mahlzeit...
Also man kann das auch zur Mahlzeit machen. Ja, okay. Ja, genau. Das kann man auch zur Mahlzeit machen. Und eine Kollegin aus meinem Team, die hat mir heute dann auch noch Zitrone im Pfefferminztee serviert. Mhm. Total frisch. Also für alle Leute, die sagen, Wasser oder Tee ist ihnen zu langweilig. Also das ist wirklich tatsächlich, muss ich sagen, das ist auch toll. Also man muss es mit solchen Alternativen mal ausprobieren. Aber die Säure vor dem Essen einfach mal probieren. Ja? Und wir warten weitere Studien ab. Wir werden ja auch alle informiert lassen, was die weiteren Studien bringen.
Genau.
Und das Tolle ist ja auch, wir können ja auch kleinere Studien, die erfolgversprechend sind, einfach schon mal sagen, testet es mal, probiert es mal aus. Man macht sich keinen Schaden, wenn man das verdünnt nimmt und das den Zahnschmelz damit auch nicht angreift.
Jetzt... ist der Masterplan ja für Menschen, die ihren Blutzucker im Blick nehmen wollen. Was ist denn mit Diabetikern? Eignet sich das auch für Leute, die schon eine Störung des Blutzuckers haben?
Ja, unbedingt. Also das Buch ist für alle, die abnehmen wollen, weil der Blutzuckerverlauf, dieses Auf und Ab des Blutzuckers, das ich mit dem Essen verursache, das ist verbunden mit unserer Neigung zuzunehmen, das ist verbunden mit der Neigung, Diabetes zu haben oder prädiabetische Werte zu haben. Und das betrifft einen Großteil der Bevölkerung deutlich mehr als die Hälfte. Und deshalb ist es eine Möglichkeit, mit einfachen Methoden gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und das betrifft Diabetiker wie Prädiabetiker wie Übergewichtige. Und Leute, die sagen, ich will auch mehr Fitness in mein Leben bringen, das ist hier auch mit inkludiert.
Ja, wunderbar. Also ich bin...
Ja, die zweite und die dritte Woche, wollen wir das noch ganz kurz anreißen?
Ja, wollte ich noch, genau. Zweite, dritte Woche, vierte Woche.
Ja, genau. Um da nicht viel zu viel von parat. Also in der zweiten Woche, wenn man so mit den Pausen das so sich so langsam eingeschaukelt hat und sich das auch bewusst gemacht hat und auch das ausprobiert hat, dann geht es darum, den Blutzuckerverlauf mit der Reihenfolge des Essens mit zu beeinflussen. Das kann man machen, also indem man zum Beispiel Gemüse, Ballaststoffe bevorzugt. Jetzt würden wir zum Beispiel jetzt ein saures Getränk vorher oder den Salat mit Apfelessig auch als Idee, da ist das ja alles mit drin. Und dann Eiweiße und Fette. Und in dieser Reihenfolge ist es dann für den Blutzuckerverlauf am glattesten. Ja?
Und darum geht es ja, dass er nicht diese vielen Spitzen
hat. Genau, weil diese Spitzen sind immer, der Zucker schießt hoch. Manche merken das auch und fühlen sich nicht ganz so gut und fühlen sich dann noch schlechter, wenn er wieder runterschießt, weil dieses Spitze hoch und runter, das macht unser Befinden auch nicht besser. Traubenzucker macht das, ja. Deshalb muss man einfach sagen, Traubenzucker ist für uns nicht gut, weil es zack hoch geht und zack wieder runter. Früher wurde das empfohlen für Prüfungen und
ja, genau.
So. Und dafür ist es kontraproduktiv. Ja. Diese Spitze, die muss runter. Ja, die muss wieder runter geholt werden und da muss der Zucker irgendwo hin, dann wird eingelagert. Das ist sozusagen für dieses wir bauen Fett an ein Dauerreiz. Ja, so und dann in der dritten Woche geht's dann darum, sich die Kohlenhydrate genau anzugucken. Es geht nicht nur um die Qualität, es geht um Zucker in den Fokus zu nehmen. Es geht um, wie sind die Kohlenhydrate eingebaut? Gibt es schlechte Kohlenhydrate, gute Kohlenhydrate? Da den Blick zu schärfen. Und natürlich darf man dann auch nicht vergessen, vierte Woche geht es auch darum, Stress zu reduzieren. Man glaubt gar nicht, wie der Schlaf, wie Stress tatsächlich unseren Blutzucker und auch dieses ganze Stoffwechselsystem um die Kohlenhydrate negativ beeinflusst. Wie Stress auch dick machen kann und mangelnder Schlaf auch. Das ist total wichtig. Mangelnder Schlaf verkürzt nicht nur das Leben. 60% der Bevölkerung schläft schlecht und das hat auch Konsequenzen für unseren Kohlenhydratstoffwechsel. Das ist so grob das System und da es geht langsam vor und es ist machbar und das ist das Wichtigste. Man hält es wirklich durch, dazu natürlich gepaart noch mit vielen Ernährungstipps, die mir auch sehr am Herzen liegen. Wir gucken uns ja gleich noch ein Rezept an.
Man sollte es aber schon 4 Wochen lang durchziehen und nicht, ich probiere mal Woche 1 und irgendwie in 3 Wochen mache ich Woche 2, sondern man sollte wirklich sich so einen Monat vornehmen.
Ja.
Gut, ich habe mir das fest vorgenommen, danach mal 4 Wochen zu leben, muss es aber auch in meine ganzen Planungen beruflich, privat einbauen, weil wenn ich jetzt demnächst mal in Bayern Fahrrad fahre und irgendwie im Biergarten Haxe esse, ist es, glaube ich, nicht so kompatibel damit,
Nein,
oder?
Es geht ja hier darum, dass man die Freiheit hat, etwas Neues einzustudieren, etwas Neues zu lernen, eine neue Erfahrung zu machen für sich und die Gesundheit. Und dafür sollte man den Kopf frei haben, wenn jetzt irgendwelche großen Feiern anstehen oder irgendwie komplizierten Urlaube in der Türkei oder sonst wo man total anders isst. Oder auch, dann sollte man es eher lassen und warten, habe ich mal so eine richtig schöne Normalphase, wo das Leben mal glatt läuft. Und dann starte ich damit, weil es ist wichtig, neue Gewohnheiten müssen wir ganz häufig wiederholen, um sie ins Leben zu übernehmen.
Auf jeden Fall finde ich, es macht Hoffnung, es macht auch Laune, wenn man dieses Buch guckt, das einfach mal auszuprobieren.
Der Ernährungsmythos.
Jetzt haben wir passend zu den Blaubeeren unseren heutigen Ernährungsmythos und möglicherweise ist das etwas, was es so nur in Österreich gibt, das weiß ich aber nicht genau, und zwar getrocknete Blaubeeren helfen bei Magen-Darm-Infekten bei Durchfall. Ist da was dran?
Ja, da ist was dran, aber das ist wahrscheinlich auch eher so da, wo die wachsen, da wird es dann auch verwendet, weil wenn, ich war in Norddeutschland, wo ich ja herkomme, Schleswig-Holstein, da ist die Blaubeere eher nicht so am Wegesrand
zu finden. Stimmt.
Der Boden ist nicht dafür. So ab Niedersachsen wird es dann wohl besser, ein bisschen sandiger, ein bisschen lockerere Vegetation, oder wie wächst das in Österreich?
Ja, wir haben einfach viel Voralpen, wir haben Alpen und es wächst auf der Alm, es wächst im Wald.
So, aber wir haben so eine saftige Wiese mit
da ist nicht so viel Blaubeere. Ja.
Genau. Also mir sind die Blaubeeren immer gestorben in meiner Wiese. Mhm. Oder am Rande waren sie ja sogar. Tatsächlich, das hat eine Wirkung. Getrocknete Blaubeeren sind günstig bei Durchfall, aber sie müssen getrocknet sein, weil frische Blaubeeren haben dann eher den gegenteiligen Effekt.
Ja, herzlichen Dank.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Dann wollen wir natürlich wieder ein paar Fragen von euch beantworten, weil die trudeln ja eigentlich fast täglich rein. Also ich kann immer wieder nur um Geduld bitten, es dauert oft ein bisschen, aber ich bemühe mich immer so Fragen rauszusuchen, die einfach für viele Hörerinnen und Hörer interessant sind. Miriam hat uns geschrieben, Kaffee hemmt ja die Eisenaufnahme von zum Beispiel Porridge. Deshalb soll man ja circa 30 bis 60 Minuten danach keinen trinken. Wenn ich direkt vor dem Porridge meinen Kaffee trinke, wird dann auch die Eisenaufnahme gehemmt?
Ja, ganz genau. Das ist so, Kaffee hemmt die Eisenaufnahme. Wer aber kein Problem mit dem Eisen hat, der kann auch seinen Kaffee vor oder nach dem Porridge essen. Wer ein Problem damit hat, der startet da vielleicht noch ein bisschen Vitamin C rein in den Porridge. Da haben wir hier den Teller liegen mit Vitamin C-reichem Gemüse.
Muss ich gleich nochmal zuladen.
Genau, der übrigens immer leerer wird. Und Vitamin C fördert die Eisenaufnahme und wer denn noch ein größeres Problem damit, der lässt den Kaffee weg und er hält tatsächlich eine Pause ein von 30 bis 60 Minuten nach dem Essen.
Wahrscheinlich habe ich jetzt von den Brombeeren schon ganz blaue Zähne, aber...
Nee, geht noch.
Ja, geht noch.
Ja.
Es sind ja noch 2 da, ich kann ja noch nachfärben. So, dann hat uns Josephine geschrieben. Josephine sagt, ich bin 28 Jahre alt, 1,75 groß und wiege aktuell 43 Kilo, also deutlich zu wenig. Ich habe die letzten Monate daher viele Bluttests machen lassen, wo auffiel, dass mein Cortisol erhöht ist. Sonst sind alle Werte in Ordnung. Auch die Hypophyse wurde im MRT untersucht und ist unauffällig. Ich habe sehr viel Alltagsbewegung mit circa 17.000 bis 20.000 Schritten.
Mhm.
Das ist richtig viel. Ich esse circa 2300 bis 2500 Kalorien am Tag, achte besonders auf genügend Eiweiß. Haben Sie Tipps, um gesund zuzunehmen? Mhm. Schließlich kann ich ja nicht jeden Tag Fastfood oder Unmengen Süßigkeiten
bitte
essen.
Bitte nicht, genau, bitte nicht. Mhm. Das ist jetzt mit Vorsicht zu genießen. Ne? Mhm. So, 28 Jahre, 1,75, 43 Kilo, das ist richtig wenig. Was mir auffällt, hier ist viel Bewegung und offenbar scheinen diese 2300, 2500 Kilokalorien für diese Frau zu gering sein bei 20.000 Schritten am Tag. Und habe ich das richtig verstanden, macht sie auch Sport? Oder nur die Schritte?
Sie ist einfach viel offenbar unterwegs. Ja, vielleicht ein Beruf, genau, wo sie viel läuft.
Dann sind bei dem Gewicht sind 2500 Kilokalorien zu wenig. Mhm. Und wer jetzt auch noch ganz besonders auf Eiweiß achtet, Eiweiß ist ein starker Sättiger. Und ist zwar gut auch für den Muskelaufbau und Erhalt, aber das Eiweiß macht uns satt. Und das ist sozusagen eine Reduktionsdiät mit zu wenig Kilokalorien und Eiweiß als starker Sättiger. Wenn man jetzt sagt, okay, wie kann ich jetzt zunehmen, dann nicht mit Zucker, sondern hier würde ich mehr gesunde Öle mit ins Leben bringen, auch Sahnefettstufen bei Joghurt, auch fettreiche Milch beispielsweise, da kann man das machen, schöne leckere Nussöle, ganz toll. Und würde ich mal tatsächlich, bevor man, also mir hört das sich so ein bisschen danach an, das muss man mal von der Ernährung her analysieren. Das hört sich nach einer Fehlernährung an. Mhm. Ganz deutlich habe ich hier den Verdacht einer Fehlernährung. Wir sehen es immer häufiger bei uns im Medikum Hamburg in der Ambulanz, dass wir Fehlernährung sehen. Das habe ich früher nicht so gesehen. Das liegt ein bisschen auch an dem Influencertum und es gibt so viele Fachleute für Ernährung. Wenn man dem ausgesetzt ist, das darfst du nicht. Und ich kriege ja auch irgendwie über so einen Messenger, obwohl ich es gar nicht will, irgendwie die lieben Lebensmittel, die du unbedingt zum Frühstück essen musst. Am nächsten Tag kommt die 7 Lebensmittel, die du auf keinen Fall essen darfst. Und darum ist Hafer so ungesund. Puh, also ich habe es mir mal eine Zeit lang durchgelesen, das ist wirklich schlimm und das ist so eine Kakophonie der Informationen, weiß nicht, ob hier jetzt der Grund war, aber erstmal versuchen, ein bisschen mehr Fett reinzubringen, fettreiche Fischarten, Zwischenmahlzeiten, hier sind sie erlaubt, erwünscht, ja, aber hier habe ich noch den Verdacht der Fehlernährung, ich würde diese Ernährung mal eingeben in die MyFoodDoctor-App. Und gucken, was die dazu sagt. Die wird mit Sicherheit dazu sagen, Kalorienmangel, Mangel an Energie. Und das sehen wir, wird auch zum Problem. Wir haben also Zunahme von Übergewichtigen, aber wir haben auch gefühlt eine Zunahme von Fehlernährung. Von Frauen, die einfach zu schlank geworden sind. Also Empfehlung, MyFoodDoctor.de-App mal eingeben und gucken, wie wird das bewertet. Stimmt das mit den Ballaststoffen? Stimmt das mit dem Gemüse? Stimmt das mit dem Eiweiß? Oder ist es zu viel Eiweiß? Mm. Ja, das kann tatsächlich sogar auch abnehmend wirken. Und sonst in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin zur Ernährungsanalyse, weil hier muss man auch fragen, bei dem Gewicht besteht schon auch der Verdacht, Ist die Regelblutung noch normal? Mhm. Weil die Regelblutung stellt sich ein ab einer gewissen Unterernährung. Und das ist ein Alarmsignal des weiblichen Körpers. Also jetzt geht's nicht. Jetzt eine Schwangerschaft wäre das Letzte, was ich will und gebrauchen kann. Ich kann kein Kind ernähren. Mhm. Wenn das der Fall ist, unbedingt zum Ernährungsmediziner.
Ich weiß, das ist immer so, wenn jemand sagt, oh, ich bin zu dünn, dass jeder denkt, na, das Problem möchte ich gerne haben. Aber wie Sie sagen, es gibt ja durchaus Probleme, Mangelernährung. Wenn das dann der Fall ist, ist ja ein Problem. Also beneidenswert.
So ist es. Und wir suchen immer bei den NDR-Ernährungsdocs auch Patienten, die wir behandeln können, die zu dünn sind. Mhm. Aber man glaubt es nicht. Es gibt viele, die das Problem haben. Aber die Scham ist auch ganz besonders groß, weil viele sich in ihrem schlanken Körper nicht wohlfühlen. Die sind ja auch den Hänseln ausgesetzt. Ja,
aber ist die Scham größer als bei Menschen, die zu dick sind?
Genauso. Also okay. wenn ich mit denen spreche, dann ist die genauso, die fühlen sich genauso unwohl und ausgegrenzt. Und diese Ausgrenzung ist eben das Gemeine von Menschen, die von der Norm abweichen. Mhm. Da brauchen wir mehr Toleranz und das macht das Leiden natürlich noch umso größer. Und deshalb finden wir fast niemanden, der bei den NDR-Ernährungstalks sich filmen lassen will, mit seinem schlanken Körper, dem wir helfen können, mehr Muskelmasse aufzubauen. Das ist sehr selten, dass wir jemanden finden. Meistens dann Männer, die sagen, also ich muss da raus, ich muss mehr Muskeln aufbauen, ich brauche jetzt Hilfe. Und die sind ein bisschen mutiger, aber Frauen sind ein bisschen belasteter.
Dann. Ja, dann kann man das ja nur als Aufruf verstehen, wenn ihr euch animiert fühlt. Dr. Riedel steht parat für die ganzen Schlanken, die
ein Problem sehen. Also nicht leiden, sondern tatsächlich Hilfe suchen. Ja. Oder bei, wie gesagt, in der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin bei der Seite des Bund Deutsches Ernährungsmediziner. Da findet ihr Informationen, wo eine Praxis in eurer Nähe ist.
Dann hat uns Irina geschrieben, die auch schon ein bisschen länger auf Antwort warten muss, das weiß ich. Ist eine relativ ausführliche Frage. Ich versuche das einigermaßen zusammenzufassen. Also Irina und ihr Partner betreiben sehr ambitioniert Kraftsport, trainieren 4 bis 5 Mal wöchentlich. Sie sagen, wir essen artgerecht und befolgen dabei die Tipps der Ernährungsdocs. Also viel Gemüse, selbstgekocht, Bio, viel pflanzliches Protein, möglichst unverarbeitetes. Ziel ist Muskelaufbau und Erhalt und ein geringer Körperfettanteil und deshalb benutzen sie Proteinpulver. Das ist ein natürliches ohne Süßungsmittel und aus verschiedenen Proteinquellen, schreibt Irina, und sie nehmen Kreatin. Und dann schreibt Irina, nach ihr bekannten Studienlagen ist Kreatin das am besten erforschte und eines der wenigen sinnvollen Nahrungsergänzungsmittel. Und sie möchte von Ihnen jetzt gerne wissen, stimmen Sie denn zu, dass man bedenkenlos 3 Gramm Kreatin täglich und dauerhaft nehmen kann, um von den Vorteilen zu profitieren? Und ist Kreatin vielleicht aber auch schädlich für die Nieren oder andere Körperteile?
Ja, ich würde es nicht überdosieren. Also von Kreatin, das stellt der Körper ja auch selber her. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Kreatinin, das ist der Nierenfilterwert, hat damit nichts zu tun, ne? Aber Kreatin stellt der Körper her in unseren Organen der Leber und auch der Bauchspeicheldrüse der Niere. Ja, die Leber stellt so, die Organe stellen ungefähr so 1 bis 2 Gramm selber her. Die Frage, es hat eine gewisse leistungssteigernde Wirkung im Spitzenbereich möglicherweise, das ist so, aber für den normalen Hausgebrauch, für den Laiensport und auch das Krafttraining braucht man das nicht. Ist es nicht zu empfehlen, wenn man jetzt in irgendeinem Wettkampfsituation ist und im Extrembereich der Leistungsbereitschaft ist, dann kann man darüber nachdenken. Ich würde es auf keinen Fall überdosieren und würde mit einer mittleren und leichten Supplementierung, wenn es denn unbedingt gewollt ist, auch Schluss machen.
Sie hat nochmal weiters gefragt, gibt es weitere Kriterien, wenn man Proteinpulver verwenden möchte, auf die man achten sollte? Also ja. Sie hat da ein spezielles Produkt erwähnt.
Proteinpulver. Die Empfehlung ist ja so 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Das wären bei 1,2 Gramm für einen 80 Kilo Menschen ungefähr 96 Gramm Eiweiß. Ja. Und wenn man, sage ich mal, in einer ganz besonderen Trainingsphase ist, kann man das auch steigern. Aber bitte nicht über 2 Gramm und bis zu 2 Gramm dann eben nur mit intensivstem Muskelaufbautraining, wenn man das denn will. Darüber ist es einfach für den Stoffwechsel belastend und bringt zu nichts, ist Eiweißverschwendung am Ende und belastet am Ende auch die Nieren. 2 Gramm sind letztlich für gesunde Menschen nicht so problematisch. Das ist okay, Aber ich würde es nicht als Dauerdosierung machen, weil am Ende sind wir dann ja bei mehr Fleisch. Das kriegt ja keiner durch Hülsenfrüchte und Nüsse am Ende hin. Oder sind wir bei Proteinshakes? Und bei den professionellen Proteinshakes, da haben wir halt Milcheiweiß, das wird mit Vitaminen künstlich aufgepeppt. Da ist dann ein künstliches Aroma drin und da sind dann auch noch Süßstoffe dabei, die setzen der Darmflora zu. Bei den Aromen habe ich ja schon mal gesagt, die sind schlecht untersucht und am Ende findet Ökotest und Stiftung Warentest auch immer wieder Mineralölrückstände aus der maschinellen Verarbeitung. Krebserregend, möglicherweise. So. Wir empfehlen bei uns, wir machen ja im Medikum Hamburg auch die Sportlerberatung für den Sporternährungsberatung für den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein. Dort empfehlen wir das nicht, sondern wir empfehlen einfach einen selbstgemixten Proteindrink und da haben wir dann Mandeln drin, Mandelmus, Haferflocken und ein paar leckere Beeren beispielsweise. Da kann man dann Sojamilch oder Milch zutun, das mixt man auf. Und ich mache das auch nach dem Kraftsport. Ich bin ja über 50 und da ist Kraftsport Pflicht, weil man ja gegen den altersbedingten Muskelabbau ankämpfen muss. Ob ich dazu Lust habe oder nicht, ist gar keine Frage. Ich muss es, sonst nimmt die Muskulatur ab. Das geht gar nicht mehr darum, viel aufzubauen, sondern es zu erhalten. Ist traurig. Aber na, macht mir schon Spaß. Und ich nehme dann so einen Drink. Ich freue mich immer darauf. Ich mache da mittlerweile auch, wenn ich ihn mal so ein bisschen tropical aromatisieren will, kommt da ein bisschen Kokos rein. Total lecker. Finde ich toll. Oder die zuckerarmen Beeren, aber Hafer ist immer dabei und liefert Eiweiß, die Mandeln liefern Eiweiß. Also, und da habe ich keine Mineralöle drin, ja? Und das ist eine komplette Mahlzeit, da habe ich die Vitamine in natürlicher Form, ich habe die Mineralien in natürlicher Form, ich habe keine Überdosierung von sowas und ich habe trotzdem genug Eiweiß und es schmeckt lecker.
Haben wir ihn auch, in früheren Folgen hatten wir schon solche Rezepte, müsst ihr einfach ein bisschen nachblättern, nachhören, dann findet ihr die Rezepte.
Oh, genau, und Vorsicht vor der Eiweißüberdosierung und tatsächlich ist es so, dass mit dem Kreatin nochmal, die Muskelleistung kann gefördert werden, aber ich würde es einfach nicht überdosieren. Nein.
Eine letzte Frage hat sie aber noch nachgeschickt und zwar Olympiasieger Steiner, erinnern wir uns, das war dieser Kraftprotz, der ein ganz schlanker Mann geworden ist.
Ja.
Und offenbar bietet der ein Brot an, das Low-Carb-Brot. Und sie wollte gerne wissen, ist das ein interessantes Lebensmittel, weil offenbar sind da viele Füllstoffe drin. Ist das für Sie ein gutes Brot?
Ja, das Problem von solchen, das ist schon wieder am Rande der Hochverarbeitung, weil da sind isolierte Weizeneiweiße drin, Milcheiweiße, die sind also dem Milcheiweiß entzogen. Auch Hühnereiweiß ist da drin. Also es ist letztlich schon ein hochverarbeitetes Brot, wo ich sagen muss, lieber, wir haben auch schon in unseren Rezeptbüchern sehr viele richtige Eiweißbrote. Und es ist ganz was anderes, wenn ich da Nuss rein tue oder ich nehme hier einfach Eiweiß oder Weizeneiweiß, isoliert. Das ist schon eine Misch, das ist schon hochverarbeitet und man spürt hier so ein bisschen auch, da sind Füllstoffe drin, Stabilisatoren. Man spürt so ein bisschen, hier sind Kompromisse gemacht worden, was Preis und Leistung angeht. Da mag man zwar mit diesen Proteinisolaten auf die notwendige Eiweißmenge kommen, aber gesünder als ein selbstgemachtes Eiweißbrot, wie von dem wir viele Rezepte auch schon veröffentlicht haben, ist es ganz sicher nicht. Und es ist halt immer auch hier wieder die Frage, will ich die Menschheit mit gesundem Essen beglücken oder will ich Geld verdienen? Und besser ist es immer, selber zu machen.
Gut, also Irina, ran an den Backofen, würde ich mal sagen. Rezepte haben wir auch schon gehabt über schöne Brote. Meistens Haferbrote mit Nüssen, also einfach mal ausprobieren.
Die sind gesünder.
Ja. Genau.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Und natürlich haben wir heute auch noch ein schönes Rezept aus dem Glucose-Masterplan.
Ja, wir haben im Vorfeld auch schon darüber gestritten.
Nein, diskutiert.
Diskutiert.
Wir streiten uns doch nicht.
Ein Hauch von Nordafrika, ein Harissa-Hähnchen mit Rotkohl. Und das ist noch so ein ganz kleiner heimlicher Sieger, von dem wir auch noch einiges essen sollten. Und zwar Kohl. Ja, Kohl hat tatsächlich auch eine antidiabetische Wirkung und eine glättende Wirkung auf den Blutzucker. Und das hier zusammen, man sieht es hier, da haben wir Gemüse und da haben wir Eiweiß, beides glättende Blutzuckereinflüsse und Antioxidantien, die auch die Nachteile von einem gestörten Glukosestoffwechsel ausgleichen, antioxidativ wirken und super einfach zubereitet. Das ist, also ich bin ein großer Fan von Rohkohl.
Ich auch.
In jeder Form, ob jetzt so halb roh oder gekocht.
Am liebsten ganz roh.
Ja, genau,
Als Salat, ja.
Ja, und das ist total lecker, einfach und schnell zubereitet, 20, 30 Minuten. Und wir haben hier tatsächlich dann auch eine Menge Rotkohl dabei. Das kann man dosieren. Und wir können auch diese Fleischmenge natürlich, die kannst du auch noch halbieren. Wenn man sagt, okay, ich will nach den neuen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht so viel Eiweiß essen, dann kann man einfach die Rotkohlmenge nochmal erhöhen. Und dann ist noch Chili dabei. Und das ist eben auch nochmal antioxidativ wirksam, macht uns auch happy. Und ein rundum gesundes Gericht mit, wenn man hier sieht, es ist pro Portion fast 50 Gramm Eiweiß für dieses schöne Ensemble. Da muss man sagen, also das ist so ein Sattmacher, da vergeht einem jedes Snacking und da schafft man die Pause von 4-5 Stunden locker. Ja. Und wenn man sich solche Gerichte angewöhnt mit diesem leichten nordafrikanischen Harissa-Geschmack, super. Gefällt's Ihnen?
Ich könnte mich rein versenken in dieses Rezept, in dieses Gericht. Ich kann es mir so gut vorstellen, wie es schmeckt. Ja, weil, eigentlich möchte ich immer, wenn wir über Rezepte sprechen, ich, dass Tarek Rose hier sitzt und uns das gleich hinstellt, damit wir es essen können.
Das wäre schön, ne? Also wir sind jetzt auch gerade kurz vorm Abendessen. Ja. Das ist besonders schlimm, ehrlich gesagt, quälend. Und ganz toll hier auch noch diese kleine Orange dabei. Ja. Das sind so kleine Highlights. Das ist dieses süß und sauer dabei, finde ich ganz toll. Apfelessig übrigens auch mit dabei.
Ne?
Und jetzt macht man natürlich mit den Informationen den Apfelessig nochmal mit einem ganz anderen Bewusstsein ins Essen, ne? weil er noch mögliche positive Effekte darauf hat, abgesehen davon, dass das toll schmeckt. Ja.
Und ich presse weiterhin die Zitrone in mein Wasser und trinke das auch frohgemut weiter. Apfelessig habe ich jetzt auch letztens mal wieder neu entdeckt, aber also unabhängig von diesem Buch. Und ich werfe ja auch immer gerne ein paar Blaubeeren in den Salat.
So,
habe
ne?
ich offenbar richtig gemacht.
Ich finde auch im Salat immer mal so Früchte unterzubringen, finde ich auch ganz toll. Erstens haben wir häufig Früchte, wo man sagt, ja, so frisch sehen sie jetzt nicht mehr aus, aber im Salat gehen die immer noch.
Ja, die quellen schön, wenn die schon ein bisschen eingetrocknet sind.
Aber sie haben dann, sie werden dann wieder prall. Und haben dann tatsächlich auch diese kleine Extranote und auch nochmal, wo es geht, Mandeln, Samen, irgendwie noch mit rüberstreuen, es ist nicht egal. Habe ich auch regelmäßig Pinienkerne. Was am besten schmeckt, es ist tatsächlich nicht egal, ob ich die auch noch dazu esse, weil das rundet tatsächlich auch diese blutzuckerglättende Wirkung ab.
Das war wieder hochinformativ. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr irgendwelche Folgen verpasst habt, dann findet ihr die auf allen gängigen Plattformen, auf Spotify, auf YouTube. Und Informationen kriegt ihr auch auf unserem Instagram-Kanal So geht gesunde Ernährung. Da veröffentlichen wir dann auch immer das Rezept. Und da findet ihr auch nochmal das Cover, falls ihr wissen wollt, über welches Buch wir heute gesprochen haben. Und ich freue mich, dass Sie da waren. Danke, Herr Dr. Riedel.
Ja, gerne. Und wer sich noch weiter über tolle News aus Studien oder tolle Rezepte oder Informationen aus der Praxis informieren will, der folgt mir auf Social Media oder abonniert auf myfooddoctor.de den kostenlosen Newsletter. Der ist immer prallvoll mit tollen News. Ich bin immer selber erfreut, wenn er dann endlich fertig ist. Ich lese ihn immer noch mal durch, obwohl ich es im Team ja besprochen habe. Wirklich hochinformativ.
Tschüss. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen.